bin sehr viel in Kontakt gewesen mit den Leuten. Ich habe ja in Spanien studiert, kann also mich mit den Leuten unterhalten und habe sehr, sehr viel erfahren, auch über die tausendjährige Hilfsbereitschaft, die die Bevölkerung entlang des Jakobsweges als Tradition hat. Also irgendein Bauer ist irgendwo, viele sind ja da im Sommer nicht unterwegs. Oder im Frühjahr, ja, überhaupt nie, da sind viele. Und die haben immer auf die Pilger geschaut. Und wenn einer gehinkt hat, dann haben sie alles liegen gelassen, sind sofort. Oder wenn sie irgendwelches Gefühl gehabt haben, da stimmt was nicht, sind die gekommen. Die Polizei ist gekommen. Und bist ständig unterstützt worden. Und dann eben dieser besondere Blick auf den Pilger, das war schon was ganz Besonderes. Und alle haben gesagt, Hay que ayudar al peregrino, also man muss dem Pilger helfen.
Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen noch einmal, heute mit einem ganz besonderen Gast, der seit Jahrzehnten tief in die Geschichte, Kunst und Mystik des Jakobsweges eintaucht. Heute spreche ich mit Michael Vogler, Historiker, Philosoph und leidenschaftlicher Pilger. Michael erzählt uns von seinen außergewöhnlichen Erlebnissen auf dem Camino. Wir sprechen über seine ersten Pilgererfahrungen in den 1980er Jahren, als der Weg noch ein echtes Abenteuer war, und über die Einsichten, die er auf seiner Lebensreise gesammelt hat. Michael teilt heute Einblicke in die spirituelle Tiefe und in die universelle Kraft des Jakobsweges. Er spricht über die universelle Hilfsbereitschaft entlang des Weges und über die Bedeutung des Weges in unserer modernen Zeit. Das Interview ist so reich an Geschichten und tiefen Gedanken, dass wir es auf zwei Folgen aufteilen. Heute der erste Teil. Viel Spaß bei dieser Folge. Heute zu Gast im Podcast Michael Vogler. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, lieber Michael.
Ja, grüß dich, Peter. Freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, Michael, zum Einstieg eine einfache Frage für dich. Aquarell oder Ölfarben?
Aquarell.
Aquarell. Für dich, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, Michael hat eine wunderbare Sammlung an Aquarellbildern, die er auf dem Jakobsweg gemalt hat. Er war auch dieses Jahr wieder unterwegs. Seine Lebensgeschichte wird heute Teil des Podcastes sein. Und es sind schon ganz, ganz außergewöhnliche Bilder für mich, lieber Michael. Also nicht nur von der Optik und von der Schönheit der oder Einfachheit der Aquarelle, sondern auch das, was mich ganz besonders fasziniert hat. Du hast ja wirklich fast täglich gemalt, unterwegs auf dem Jakobsweg. Also jetzt für mich als Laie, wenn ich ein Aquarell malen würde, ich würde wahrscheinlich einen halben Tag da sitzen und malen. Wie nimmst du dir die Zeit zum Aquarellmalen unterwegs auf dem Jakobsweg?
Ich bin schnell. Also ich habe eigentlich sind es ja Zeichnungen. Ich zeichne zuerst sofort mit einem Gelstift oder einem technischen 0,1er Stift. Und dann hinterher kommt dann die Farbe. Das ist einfach nur so für von der Zeichentechnik her. Es gibt ja andere Techniken auch. Und ich brauche für so eine Zeichnung, für die komplexeren, vielleicht eine Dreiviertelstunde, für die einfacheren, so in der Mitte, Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann gibt es auch in diesem Video gibt's ein paar, die muss ich ganz, ganz schnell machen. Da brauche ich 5 Minuten oder so. Es geht nicht schnell. Liegt auch am Material, das ich verwende, das eignet sich dafür. Das heißt also, ich kann unterwegs, wenn meine Frau gerade irgendeine Pause gemacht hat, dann reicht es für mich, dass ich eine Zeichnung mache. Oder in einem Café, wo man gerade einen Kaffee trinken, in einer Bar oder weiß ich nicht.
Kann ich mir das so vorstellen, dass das für dich in den Tagesablauf integriert ist oder nimmst du dir dafür ganz bestimmte Momente Zeit?
Das ist integriert. Und ja, immer dann, wenn gerade Zeit ist, und das waren, ich weiß gar nicht, wie viele ich da pro Tag gemacht habe. Also ich glaube, in 2 Wochen waren es so 70 Zeichnungen. Das ist schon ganz hübsch, was da zusammen.
Ja, faszinierend. Wer also die Bilder sehen möchte, kann sie dann später im Blogbeitrag anschauen, der unten in den Shownotes verlinkt wird. Ja, Michael, du bist dieses Jahr 70 geworden. Herzliche Gratulation dafür. Der Jakobsweg hat dich schon in frühen Jahren erreicht. Du bist ihn gelaufen 1985 zu einer Zeit, als der Jakobsweg in Europa gar nicht bekannt war, wenn das mit der Jahreszahl stimmt. Und du hast deine Doktorarbeit über den Jakobsweg geschrieben. Warum hast du den Jakobsweg für deine Doktorarbeit gewählt? Wie kamst du dazu?
Wie kann ich, überlege gerade, wie kann ich das jetzt möglichst kurz erzählen, weil das ist eine sehr komplexe Geschichte. Aber ich versuche es mal ganz kurz. Also, wie komme ich überhaupt auf den Jakobsweg? Weil heute weiß das fast jeder. Damals wusste niemand, dass der existiert. Ich bin nach dem Abitur in Bayern sofort auf der Flucht vor dem Numerus Clausus und vor dem Militär abgehauen nach Spanien. Ich habe 75 dort studieren angefangen. Und ich war dort im Jahr, in dem Franco gestorben ist, in Madrid. Also das war wirklich spannend, ich war mittendrin.
Wow.
Und da hatten wir ein Fach, das war Kunstgeschichte. Und bei der Romanik hat dann der Professor was vom Jakobsweg erzählt. Dass diese typische Architektur mit dem Chorumgang, das hat er erzählt. Gut, das war mal so mein erster Kontakt. Dann überspringe ich ein paar Dinge. Ich bin dann von Madrid weitergegangen nach Paris, dann nach Luxemburg, bin schließlich in Wien gelandet und habe mich kreuz und quer durch sämtliche oder fast alle Fakultäten, klassischen Fakultäten, muss man sagen, durchstudiert. Hat eine Weile gedauert, aber jedenfalls war ich dann schließlich in Geschichte, weil mein Professor gestorben war. Und es gab die Möglichkeit, dass ich in Geschichte dissertiere mit dem Thema, die Entstehung, also wie kommt es eigentlich, warum war dieser Jakobus so sympathisch und was waren die Rahmenbedingungen, dass das überhaupt möglich war? Also das hat einen Teil Ökonomie, das hat einen Teil Kommunikationswissenschaft, was ich auch studiert habe. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und natürlich auch wirtschaftlich, wie war es denn möglich im Mittelalter, dass da so viele Leute unterwegs sind? Wie ist denn das gegangen überhaupt? Warum waren, wir haben die Vorstellung, dass die alle nur in Schlamm und Dreck gelebt haben. Wie ist es möglich gewesen, dass Leute frei waren, die da herumwandern konnten? Und da kommt man dann auf wirtschaftshistorische Geschichten. Auch agrartechnische Revolutionen, von denen man kaum was weiß. Und es ist sehr, sehr spannend. Ja, und so bin ich dann zur Dissertation gekommen. Und ja, das ist also so die Kurzfassung. Es gibt eine Langfassung, weil es hat Kämpfe mit der Verwaltung gegeben, weil ich in der falschen Fakultät war plötzlich. Und so. Ist aber alles letztlich gut ausgegangen.
Also wie auf dem Jakobsweg selber auch ein längerer Weg dann, der dich dazu geführt hat, über den Jakobsweg deine Dissertation zu schreiben. Jetzt bist du ja seit 1975 beziehungsweise 1985 bist du dann zum ersten Mal gelaufen. Der Jakobsweg hat dich ja, wenn man so möchte, dein ganzes Leben dann anschließend begleitet. Heute kannst du zurückblicken auf das Leben und siehst den roten Faden, den Weg des Jakobus, auch wie er dein Leben begleitet hat. Was war der Moment, in dem du wusstest, dass der Jakobsweg auch für dich ein lebensveränderndes Thema sein würde?
Den gibt's nicht. Und zwar, also es ist so, jetzt mit 70 im Rückblick sehe ich, was das mit mir gemacht hat. Mhm. Aber das normale Leben geht ja nach vorne. Und nach vorne war mir das nicht klar. Ich habe nur hier und da gesehen, dass da Gedanken bei mir aufgetaucht sind, die ich unterwegs gehabt habe, dass ich vor allem im Vergleich mit anderen, das ist eigentlich das Wichtigste, weil selber hat jeder das Leben, das er hat und weiß die Dinge, die er weiß und kann die Dinge, die er kann, das ist alles selbstverständlich. Aber dann plötzlich merkst du, dass gewisse Dinge eben nicht ganz so selbstverständlich sind, die für dich absolut geläufig sind. Und dazu gehört, und das ist heute zum Beispiel ganz, ganz wichtig bei der gesellschaftlichen Situation, die wir haben, eine typische Pilgererfahrung, die man so mitnimmt, ohne dass man da jemals drüber nachdenkt oder darüber spricht, außer eben im Rückblick. Und das ist eine universalistische Haltung. Das heißt, alle Menschen sind gleich. Wir haben alle die gleichen Befürchtungen, die gleichen Ängste, grundsätzlich mal. Ja. Wir haben die gleichen Sehnsüchte. Wir sind, wenn ich jetzt sage Rudeltiere, dann kommt das aus meiner Beschäftigung im Studium mit der Biologie. Aber ja, wir sind hochsoziale Lebewesen, wir können allein gar nicht existieren. Und das ist uns allen gleich. Egal welche Kultur, egal welche Zeit auch, welche Epoche, egal welches Geschlecht, welches Alter, das ist alles vollkommen egal. Mhm. Und über die Brücke können wir uns miteinander verständigen. Dann später erfahren, dass das eine mystische Einsicht ist. Aber das ist vielleicht nochmal ein extra Thema. Es ist ganz einfach.
Zur Mystik, Michael, kommen wir nachher auch noch gleich im Laufe des Gesprächs. Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben. Ich würde ganz gerne noch einmal auf deinen allerersten Jakobsweg zurückkommen. Das heißt, du bist in einer Zeit gelaufen, in der die gelben Pfeile gerade mal so am Entstehen waren, wo die ersten Farbeimer von der Straßenmeisterei abgeschwatzt wurden, um den Weg zu kennzeichnen. Also zu einer Zeit, zu der es im Jahr 1985 so gut wie keinen Pilger gab, also nicht vergleichbar mit heute. Was war damals dein Eindruck von dem Weg? Und es muss ja auch die ein oder andere Strecke sehr einsam gewesen sein. Mhm. Was ist dir aus deinem allerersten Camino heute noch in Erinnerung geblieben, was dich geprägt hat?
Ja, eine ganze Menge. Also zunächst einmal, ich bin den Weg dann etwas unorthodox gegangen, um mal zu wissen, worüber ich da überhaupt schreibe. Und das war 84, also nicht 85. Also war knapp daneben. Aber stimmt schon. Das eine Jahr rauf oder runter ist auch egal. Wie war das? Das war das totale Abenteuer. Das war wie eine Expedition. Der Weg war teilweise untergepflügt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die Leute waren unglaublich nett. Die Herbergen waren ja bessere Ziegenställe, wenn sie überhaupt den Namen verdienen. Ich bin etwas unorthodox unterwegs gewesen, weil ich eine Fotodokumentation gemacht habe. Das heißt, ich habe eine Fotoausrüstung dabei gehabt und bin den Weg aber fast zweimal gegangen. Also ich bin mit dem Auto gefahren, bin den Weg aber fast zweimal gegangen. Warum? Weil ich das Auto irgendwo hingestellt habe. Dann habe ich meinen Krempel genommen, Stativ und alles, bin zurückgegangen. Hab dann wieder nach Fotos gemacht, dann wieder nach vorne am Auto vorbei, wieder zurück zum Auto und habe das Auto dorthin gestellt, wo ich es halt wieder stehen lassen konnte und dasselbe nochmal. Und ich habe länger gebraucht wie die Leute, die nur mit dem Rucksack unterwegs waren. Mhm. Das waren wirklich nur ganz, ganz wenige.
Wie lange warst du unterwegs in der Zeit?
Ich kann es gar nicht so sagen. Ich glaube, 2 Monate. Bin dann noch lange, so 2, 3 Wochen, vielleicht 4 Wochen in Santiago in der Universität gewesen, im Dissertantenraum, den die haben. Also das ist wirklich sehr nett gewesen. Und habe da auch noch Forschungen gemacht und geschaut, was ich da so finde, alte galizische Literatur und so weiter. Ja, es war einsam. Der spanische Staat, also das Tourismusministerium, hat mir immer wieder die Paradores gezahlt. Und dazwischendrin habe ich dann in der Pampa geschlafen, irgendwo. Das war ein totaler Wechsel zwischen Büchsenfutter und goldenen Wasserhähnen immer hin und her. Das war jetzt aber nur der technische Ablauf. Ich bin sehr viel in Kontakt gewesen mit den Leuten. Ich habe ja in Spanien studiert, kann also mich mit den Leuten unterhalten und habe sehr, sehr viel erfahren, auch über die tausendjährige Hilfsbereitschaft, die die Bevölkerung entlang des Jakobsweges als Tradition hat. Also irgendein Bauer ist irgendwo, viele sind ja da im Sommer nicht unterwegs. Oder im Frühjahr, ja, überhaupt nie, da sind viele. Und die haben immer auf die Pilger geschaut. Und wenn einer gehinkt hat, dann haben sie alles liegen gelassen, sind sofort. Oder wenn sie irgendwelches Gefühl gehabt haben, da stimmt was nicht, sind die gekommen. Die Polizei ist gekommen. Tut sie jetzt auch wieder. Bist ständig unterstützt worden. Und dann eben dieser besondere Blick auf den Pilger, das war schon was ganz Besonderes. Und alle haben gesagt, hay que ayudar al peregrino, also man muss dem Pilger helfen. War kein Thema.
Ja, die Hilfsbereitschaft auf dem Camino, die ist auch heute noch einmalig. Das ist das, was über die ganzen Jahrzehnte oder so, wie du es beschreibst, über die Jahrhunderte hinweg gleich geblieben, weil die Menschen in den Dörfern und den kleinen Städten entlang des Caminos das gewohnt sind. Ja.
Und das hat sich auch in ganz Spanien, hat sich das ausgebreitet. Also ein Reisender, also diese Haltung. Ich hatte einmal eine längere Zeit eine Freundin, eine Spanierin, deren Vater war Landarzt. Und wenn da irgendwelche Reisende, nicht Pilger, das war in Toledo, das war ganz woanders, aber wenn irgendwelche Reisende durchgekommen sind und ein Problem gehabt haben, dann sind die gratis behandelt worden. Das war üblich.
Unvorstellbar.
Kommt und wo man da ist und warum. Das ist, der Reisende wird behandelt und wird keine Rechnung gestellt. Jetzt haben wir diese Karte da. Ja, okay, aber das sind Dinge, die ich gar nicht, die habe ich nicht gekannt.
Ist dir eine Begegnung, ein besonderes Erlebnis in Erinnerung geblieben aus dieser Zeit? Etwas Persönliches, was du erlebt hast?
Ja, es sind mehrere, aber ich habe es nicht geschafft, ein Tagebuch zu schreiben und so ist vieles den Bach runtergegangen. Einmal, das war auf dem Camino Aragonés, mache ich wieder mal Fotos und dann kommt ein junger Bursche vorbei und fängt an aus dem nächsten Dorf und fängt an mit mir zu reden. Und wir gehen dann gemeinsam so einen Feldweg entlang und entdecken am Rhein, also direkt neben dem Weg, ein Loch. Und da schauen wir rein und finden ein Grab. Und wir haben das nicht ausgegraben, sondern nur halt gerade so viel, dass man erkannt hat, was das ist. Es waren Steinplatten, die ineinander gestellt waren. Wir haben das auch nicht aufgemacht, sondern es war einfach nur klar zu erkennen, worum es geht, haben wir auch ein bisschen eingestürzt, also da waren Knochen drin, fertig. Wir haben da nichts gemacht. Aber ich habe es fotografiert und bin dann ich glaube, das war in Logroño danach, in die Geschichte gegangen, aufs Institut, in die Uni und habe die Bilder hergezeigt. Und habe auch dort erzählt, dass dass der Bursche gesagt hat, ah, jetzt haben wir San Jaime gefunden, die verlorene Ortschaft San Jaime. Und Jaime ist einer der Namen von, das ist galizisch und heißt Santiago, also Heiliger Jakobus, San Jaime. Und in dem Uni-Institut haben sie mir dann gesagt, ja, das ist eine typische Beerdigungsform aus dem 11. Jahrhundert. Was sie dann
Entlang
wirklich haben.
des Weges ist eine typische Beerdigungsform dann.
Naja, nein, das war die Archäologie, also sagt dann, im 11. Jahrhundert wurden die Leute so bestattet, wenn ein Friedhof da war, nicht? Und dass diese Steinplatten da, das wäre typisch gewesen. Mehr weiß ich allerdings nicht, weil ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Aber ich bin mir sicher, dass von der Universität in Logroño dann da irgendwelche, dass da jemand nachgeschaut hat zumindest. Das war spannend.
Das muss ja sehr beeindruckend gewesen sein. Vor allen Dingen dann auch die Antwort in Logroño an der Uni zu bekommen, dass da ein Ort oder ein Dorf war und durch diese Steinplatte die Lokalisierung stattfinden konnte.
Genau. Es war auch der Bursche, der gesagt hat, bei uns im Dorf gibt es die Geschichte von der alten Ortschaft. Wir wissen nicht, wo die ist. Wir haben sie gefunden. Und das wurde dann bestätigt.
Ja.
Ja, das sind von.
So wurdest du dann zusätzlich noch zum Archäologen während deines Caminos.
Das ist jetzt was, was ich nicht studiert habe. Ja, genau.
Ja. Jetzt hat sich der Camino verändert von diesen Anfangszeiten zu heute. Heute ist der Camino durchgängig beschildert. Man kann sich nicht mehr verlaufen. Es sind sehr, sehr viele Menschen unterwegs, vor allen Dingen in der Sommerzeit. Warum glaubst du, hat der Camino für so viele Menschen inzwischen auch weltweit eine so starke Anziehungskraft entwickelt, wenn du die Zeit von damals mit der heutigen Zeit vergleichst?
Damals meinst du 84. Das hat, oh, das ist eine Frage. Wie viele Stunden hast du Zeit? Ja, das ist eine, wir haben einen, also ich bin, muss ich dazu sagen, Historiker und Philosoph. Ja. Ich habe auch mein Leben lang als Philosoph praktisch gearbeitet und von vor diesem Hintergrund ist, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich ausholen kann, aber es ist, wir erleben gerade, also wir erleben ja in der Gesellschaft, da braucht man ja nur mal irgendeine Zeitung schauen oder in Nachrichten hören oder so, eine völlige Auflösung von Werten. Das wird meistens negativ empfunden. Jetzt aus dieser historisch-philosophischen Sicht ist das etwas, was durchaus schon mal öfters passiert ist. Wir sind am Ende einer Epoche und gleichzeitig am Anfang einer neuen. Und wir sind, das ist die Umbruchsphase. Ja. Die Epoche, die zu Ende geht, ist eine, die 700 Jahre lang mit Zeit gehabt hat, sich zu etablieren. Das war nach der großen Pest, also im 14. Jahrhundert, haben unsere Vorfahren, sind unsere Vorfahren vor einer massiven Übermacht des Todes und der Schrecknisse, ja. Das war ja nicht nur die Pest, das war Kannibalismus wegen Hunger und also gruselig. Gibt's genaue Beschreibungen. Mag man gar nicht lesen. Schlimmer wie jeder Horrorfilm. Und die Infrastruktur ist zusammengebrochen. Und das alte Weltbild ist zusammengebrochen. Das Weltbild, ein Weltbild, von dem wir heute eine nicht ganz richtige Vorstellung haben. Das Weltbild einer Ordnung, der Ordo. Und Achtung, das ist jetzt wichtig, die Ordo, das Bild der Ordo war Gott. Also Gott war nicht jemand, so wie wir das in den Filmen dann immer sehen, Leute rutschen auf den Knien herum, weil sie einfach doof sind im Mittelalter. Nein, nein, die haben viele Dinge sehr viel genauer gewusst wie wir. Je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr Respekt bekommt man da auch. Aber sie haben die Dinge anders gesehen und sie haben an eine Ordnung in der Natur geglaubt und sie haben kreisförmige, sie haben kreisförmig gedacht. Das heißt also, jetzt haben wir Sommer, jetzt fallen dann bald die Blätter von den Bäumen. Aber dann sind die Knospen für nächstes Jahr schon da. Und also diese Zyklen. Und auch der Mensch lebt in Zyklen. Das sind ganz andere Vorstellungen. Wir haben eine lineare Vorstellung von Zeit. Dann auch noch digitalisiert. Ja. Und das ist etwas anderes. Ja. Und in dieser diese Ordnung hat auch eine soziale Ordnung beinhaltet. Und die ist zusammengebrochen durch gewaltige Hungersnöte und darauf folgend dann die Pest. Und Hungersnöte und Pest haben bewirkt, dass 50% der Bevölkerung verschwunden waren. Es wird immer nur von der Pest geredet, aber da waren vorher schwerste Hungersnöte, die Bevölkerung schon geschwächt und damit in Anführungszeichen vorbereitet haben auf die Pest. So, was machen wir jetzt? Was machen wir mit Gott? Wenn die Ordnung wenn der Tod nachgewiesen hat, dass er stärker ist wie die Ordnung. Die Antwort war, na, dann machen wir uns die Ordnung selber. Und das löst eine gewaltige Verunsicherung in der Gesellschaft aus.
Wir haben jetzt sozusagen einen kleinen Ausflug gemacht in die 700-jährige Geschichte oder noch länger die Geschichte Europas. Sehr spannend. Man merkt natürlich auch, dass du in diesem Thema sehr viel geforscht hast und dass du in diesem Thema auch sehr viel gelesen hast. Und spannend, wie jetzt die Rückführung kommt. Also warum glaubst du, dass der Camino heute du hast es als schön als Umbruchsphase, auch wenn es 700 Jahre sind oder immer wieder in den letzten Jahrzehnten, zu einer ordnungssuchenden Gesellschaft wird. Warum glaubst du, dass der Camino sich so entwickelt hat? Wo kommt die starke Anziehungskraft her?
Ja, also das war ja eigentlich, jetzt habe ich lange geredet und es war eigentlich nur die Einleitung zu dieser Schlussfolgerung. Aber man muss es verstehen, sonst funktioniert es nicht. Ja? Mhm. Also wir sind alle verunsichert. Ich sage immer, also kurz gesagt, wie ich noch in der Schule war, da war 1 und 1 noch 2 und eine gescheite Rechtschreibung hat es auch noch gegeben. Ja? Heute macht jeder Verlag was anderes. Und aber das sind noch die einfachsten Geschichten. So, und wie finde ich jetzt als Mensch, wie finde ich mich durch das Leben? Aber was tue ich denn dann? Und man geht zurück, und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, weil das ja nicht philosophische Theorien sind, die da gelebt werden, sondern das kommt ja ganz diffus aus den Menschen heraus. Wie finde ich ein bisschen Sicherheit? In mir selber. Worum geht's denn? Was ist denn das Leben? Was ist relevant für das Leben? Und ich habe jetzt ganz ehrlich ganz wenige Leute unterwegs getroffen, die da annähernd auch nur die Frage so gestellt haben. Das ist diffus. Der Name des Jakobsweges ist ja auch der Weg der großen Sehnsucht. Das ist die Sehnsucht. Ja, also wenn da außen nichts mehr ist, an was man sich halten kann, also du gehst in dich selber hinein und versuchst und gehst auf die Suche. Und das ist ein ganz tiefes, tiefes menschliches Bedürfnis und ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Und eine der Ausdrucksformen ist der Jakobsweg. Weil man irgendwie das Gefühl hat, da finde ich was irgendwie ganz tief. Man kann es gar nicht, die meisten Leute können das gar nicht formulieren, weil sie es gar nicht so überlegen, aber da kommt so ein Gefühl heraus. Und das könnte was sein. Und dann triffst du unterwegs Leute, die einfach gesagt haben, ich habe davon gehört, habe einen Rucksack gepackt, mir ein Ticket gekauft und bin von Australien hierher geflogen. Ohne groß über Ausrüstung oder irgendwas nachzudenken. Das ist teilweise ja wirklich abenteuerlich. Und man sieht das dann, also ich habe das auch bestätigt gesehen. wenn man, weil Pilger unterwegs, wenn man miteinander spricht, man ist ja sehr offen. Man redet über seine Krankheiten, man redet darüber, dass man Krebs hat. Also ich jetzt gerade nicht, aber andere. Man redet darüber, dass eine Scheidung war, dass man gekündigt worden ist, dass man lauter diese Dinge. Und da in der Summe entsteht dann so ein Bild von einer Suche. Also der Weg der großen Sehnsucht, das ist wirklich, das trifft es auf den Punkt. Jetzt wäre dann die Frage, was ist diese Sehnsucht, siehe, was ich vorher gesagt habe, wo kommt sie her? Und das geht, durchzieht uns so irgendwie diffus.
Das heißt, die innere Sehnsucht, die der Mensch in sich trägt, die innere Sehnsucht, die er nicht beantworten kann. Er hat gehört, da gibt es einen Weg durch Spanien und die Menschen kommen zurück und sind irgendwie verändert. Oder die Menschen haben dort etwas gefunden, was ich suche. Und vielleicht finde ich ja auch dort genau das, was ich suche.
Das ist jetzt sehr intellektualisiert, weil so denkt sich das keiner. Das ist so wie, also naja, es gibt Leute, die gehen den Jakobsweg also um etwas zu erreichen. Das funktioniert in der Regel nicht. Also ich habe Leute kennengelernt, die wollten testen, ob ihre Ehe noch funktioniert, gehen zu zweit los, sie gehen dann meistens, kommen dann meistens nicht zu zweit an. Nein, also man sollte das nicht instrumentalisieren, sondern eine andere Lehre vom Jakobsweg ist ja auch die Neugier. Jeden Tag hast du was Neues, jeden Moment, hinter jeder Ecke ist was Neues. Und auch in der Meseta, wo scheinbar nichts ist, jeder Schritt ist anders. Und das ist spannend. Also du bist dort gewesen, du weißt, wovon ich rede. Ich werde oft gefragt, wie kann man durch die Meseta gehen, da tagelang. Da sage ich, das ist ein Wahnsinn.
Ja, andere gehen 40 Tage durch die Wüste und das ist genauso spannend. Es ist schon so, wie du beschreibst, dass natürlich auch viele, viele Pilger, wenn sie zu viele Erwartungen an den Weg haben, wenn sie zu viel sich vorbereiten oder zu viel hineininterpretieren. Ich habe eine Aufgabe und die muss gelöst werden auf dem Jakobsweg. Die werden irgendwann enttäuscht sein, denn so funktioniert der Weg natürlich nicht. Also der Weg gibt einem nicht das, was man will, sondern das, was man braucht. Ich war letztes Jahr unterwegs auf dem Camino Primitivo und kurz vor Santiago gibt es die Herberge von As Quintas, also die Heidi, die dort eine Herberge betreibt.
Ein Schatz, ja.
Und Heidi hatte ich interviewt. Wir haben sehr lange philosophiert über den Jakobsweg und sie sagt auch, bei ihr kommen die Leute an, so kurz vor Santiago, und es gibt viele Pilger, die bei ihr anfangen zu weinen. Die anfangen zu weinen, weil sie gedacht haben, sie können ihre Probleme lösen. Und sie haben über alles nachgedacht und nichts kam. Es kam keine Lösung unterwegs. Und sie hat diesen Wandel dann auch beschrieben. Erst dann, wenn man losgelassen hat, kann auch das Neue in Erscheinung treten. Erst dann, wenn man nicht mehr verzweifelt sucht, sondern dem Leben auch die Chance gibt, zu leben oder es leben zu lassen, erst dann kann sich was Neues auftun und erst dann kann man vielleicht auch die Zeichen, die entlang des Weges sind, erkennen, wo man vorher achtlos darüber oder daran vorbeigelaufen ist. Sehr, sehr, sehr spannend.
Ja, was du jetzt sagst, genau das Gleiche, mit anderen Worten, hat Therese von Avila gesagt. Ich bin ja auch Reiseleiter am Jakobsweg, das ist ein Nebenberuf von mir und ich habe manchmal ganz tolle Leute dabei. Einmal hatte ich einen alten Priester dabei, der ein Spezialist für christliche Mystik war. Und da sind wir in der Meseta und also das ist eine Busreise. Also sind wir in der Meseta und dann erzählt der von der Therese von Avila, die den Jakobsweg nie gegangen ist, aber sie hat in Burgos ja ein Kloster gegründet, wo man vorbeigeht und war eine der größten Mystikerinnen. und hat nicht über den Jakobsweg geschrieben, aber es passt genau. Ja. Denn die hat gesagt, bitte nicht wörtlich, ja, aber vom Inhalt her, und dann kommst du an den Punkt, wo alles stirbt, wo sogar Gott tot ist, sagt eine Nonne aus dem 16. Jahrhundert. Ich meine, das muss man sich jetzt langsam auf die Zunge setzen, ja. Hat ja auch genug Probleme mit der Inquisition. Ja. Und da ist dann sogar Gott tot. Und dann kommt, das muss ich jetzt, ich nehme dann immer den Meister Eckhart da dazu als Hilfe, um das ausdrücken zu können. Und dann kommt dieses Fünklein in dir zum Leuchten. Und du kommst an die Frage, an die innerste Frage von allem, die man nicht mehr hinterfragen kann, nämlich ich bin. Und wenn wir nur der Traum eines Riesen wären und wir beide oder ich würde mir jetzt einbilden, dass ich mit dir rede, ich kann nicht beweisen, dass das nicht so ist. Ja? Ich könnte das auch träumen als selber als Traum eines Riesen. Und aber das Gefühl, ich bin, das ist, ob ich jetzt da sitze und du wirklich da bist oder ob das alles nur eine Spinnerei ist. Dieses Gefühl ist. Und dann kommst du auf einmal, und das ist etwas, was in der Meseta dann auch passiert. Allerdings, wenn ich so sage, ist das natürlich sehr intellektualisiert auch. Aber als Gefühl kommt dann auf einmal dieses, ja, dann bin ich eben da. Ja. Und wenn man dann weiter drüber nachdenkt, kommen wir an einen der höchsten Namen Gottes. Ich bin, der ich bin. Was heißt denn das? Ich bin da. Du bist da. Und da denkt man dann ganz, fängt man an, ganz anders über Religion zu reden. Und da sind wir dann schon tief in der Mystik. Also Heidi kenne ich gut. Mit der hatte ich ein lustiges Erlebnis. 2021 bin ich den Weg nochmal gegangen mit meiner Frau. Also den Camino Francés. Und ja, wir mussten, da war noch Covid und man musste dann immer anrufen vorher. Und wir rufen in As Quintas an, haben keine Ahnung. Und ich habe auf Spanisch, das ist mit Suchuntivo und Divo und so weiter, das ist ein bisschen kompliziert, die Konstruktion. Wir sind zwei Pilger aus Österreich und wollten fragen, ob ihr vielleicht da ein Bett habt und so für uns. Und auf einmal kommt auf Wienerisch zurück. Was ich zuerst gar nicht verstanden habe, weil ich mein Gehirn war nicht auf Deutsch geschaltet. Woher kannst denn du so gut Spanisch? Und dann waren wir natürlich bei der Heidi, es war furchtbar nett und sind dann fast bis Mittag am nächsten Tag bei ihr geblieben, weil ja, das ist eine wirklich beeindruckende Frau.
das ist sie.
Und ja, wir mögen sie sehr. Wir haben dann ausgemacht, dass wir uns auch hier treffen. Aber das ist dann irgendwie nicht dazu gekommen. Es war eben wieder dann Covid und ja. Aber ich würde sie sehr gern wiedersehen, ja.
Ja, eine wirklich wunderbare, eine wunderbare Herberge, ein Flair, alleine die Herberge, alleine der Ort, aber auch Heidi als Person und wie sie gemeinsam die Pilger begrüßen, die Pilger verwöhnen, das Abendessen zubereiten. Eine ganz, ganz, ganz besondere Herberge, wo der Geist des Caminos lebendig, lebendig wird. Ich habe Heidi gefragt in dem Interview, wie sich der Weg verändert hat. Sie hat eine ganz interessante Antwort gegeben. Der Weg hat sich nicht verändert. Die Pilger, ja, die Pilger haben sich verändert, aber der Weg selber ist der gleiche geblieben wie damals. Und du hast es gerade eben so schön beschrieben, die Essenz des Caminos, die Essenz, wenn alle Verzweiflung und alle Blasen schmerzen und die Meseta kein Ende findet und die Einsamkeit immer größer wird, die Frage, warum tue ich das, warum bin ich hier, was mache ich da? Wenn diese Frage dann am Ende zu dem Ergebnis führt, ich bin, und zu der Beschreibung, ich bin der, ich bin da. Das ist eine faszinierende Erkenntnis, wenn man die gelebt, erlebt oder für sich erfahren hat. Das macht das ganze Leben viel, viel viel, viel einfacher und viel ruhiger und bringt es tatsächlich auf die Essenz zurück. Das sind schöne Beispiele, dass im Mittelalter die Menschen auch eine sehr starke Philosophie und eine sehr, sehr starke Weitsicht durch das, was sie erlebt haben in ihrer Zeit, niedergeschrieben haben.
Ja.
Michael, wir haben jetzt schon eine lange Zeit hier miteinander gesprochen. Ich würde das Gespräch auch gerne weiterführen. Diesen Zwischenstep, den ich jetzt hier ankündige, kann sein, wir lassen das Gespräch einfach am Stück weiterlaufen, dann wird's länger. Oder wir machen eben zwei Podcast-Folgen aneinander anschließend. Ich finde das total spannend, jetzt hier gerade, wo wir angekommen sind in der Mystik des Jakobsweges. Ja, und liebe Hörerin, lieber Hörer, nächsten Sonntag geht es genau an dieser Stelle weiter. Wenn auch du jetzt den Jakobsweg besser kennenlernen und dich gezielt mit mir gemeinsam auf dein Abenteuer vorbereiten möchtest, dann werde jetzt Teil des kostenfreien Buen Camino Clubs. Warum das für dich wertvoll ist? Weil du so viel einfacher und schneller vorbereitet bist und die Möglichkeit hast, dich live mit mir und anderen Pilgern auszutauschen. Der Buen Camino Club gibt dir die Sicherheit, dass deine wichtigsten Fragen beantwortet sind. Außerdem kannst du dort ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Unter anderem findest du dort alles, was du brauchst. Zum Beispiel die Zugänge zu unseren Communities, wie du Teil unserer kostenfreien Jakobsweg-Community wirst und so wertvolle Einblicke und Unterstützung bekommst. Und wenn du noch tiefer in die Pilgergemeinschaft eintauchen möchtest und dich persönlicher mit anderen Pilgern austauschen willst, dann ist unsere Jakobsweg-Premium-Community genau das Richtige für dich. Klingt das gut für dich? Dann gehe jetzt auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Starte am besten noch heute. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.